Heute möchte ich mit einer Predigtreihe über den Propheten Jona beginnen. Vier Predigten unter dem Oberthema Jona, Widerstand gegen Gott. Und heute geht es um den Einstieg, um den ersten Bibeltext, Jona 1, 1 bis 16. Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn von Amittai. Er sagte zu ihm: Geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Tarsis in Spanien fliehen, um dem Herrn zu entkommen. In der Hafenstadt Jaffo fand er ein Schiff, das dorthin segeln sollte. Er bezahlte das Fahrgeld und stieg ein. Da schickte der Herr einen Sturm aufs Meer, der war so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Die Seeleute hatten große Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Um die Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen sie die Ladung ins Meer. Jona war nach unten gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Der Kapitän kam zu ihm herunter und sagte: Wie kannst du schlafen? Steh auf, ruf zu deinem Gott, vielleicht hilft er uns und wir müssen nicht untergehen. Die Seeleute wollten durch das Los herausfinden, wer an ihrem Unglück schuld sei. Da fiel das Los auf Jona. Sie bestürmten ihn mit Fragen: Sag uns, warum sind wir in diese Gefahr geraten? Wer bist du eigentlich? Was für Geschäfte treibst du? Zu welchem Volk gehörst du? Wo ist deine Heimat? Jona antwortete: Ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Land und Meer geschaffen hat. Er sagte ihnen auch, dass er auf der Flucht vor dem Herrn war. Da bekamen die Männer noch mehr Angst und sie fragten ihn: Wie konntest du das tun? Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer sich beruhigt und uns verschont? Denn es war inzwischen noch stürmischer geworden. Jona sagte: Werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen. Ich weiß, dass dieser Sturm nur meinetwegen über euch gekommen ist. Die Seeleute machten einen letzten Versuch, durch Rudern das Land zu erreichen, doch sie schafften es nicht, denn der Sturm tobte immer heftiger. Da beteten sie zum Herrn: Herr, strafe uns nicht, wenn wir diesen Mann jetzt opfern müssen. Rechne uns seinen Tod nicht als Mord an. Es war dein Wille, und alles, was du willst, geschieht. Da nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort wurde es ruhig. Da packte sie alle große Furcht vor dem Herrn. Sie schlachteten ein Opfertier für ihn und machten ihm Versprechen für den Fall ihrer Rettung. Ein Arzt kommt in den falschen Verdacht, seine Frau umgebracht zu haben. Doch bevor die Polizei ihn schnappen kann, macht sich Dr. Kimball auf die Flucht. Auf der Flucht. So lautet ein berühmter Kriminalfilm. Er zeigt die Geschichte eines Arztes, der ständig auf der Flucht ist und von der Polizei gejagt wird. Doch immer wenn der FBI oder die Polizisten ihn fast erwischt haben, findet Dr. Kimball wieder einen Ausweg und kann oft in atemberaubenden Action-Szenen fliehen. Bis sich am Schluss dann doch seine Unschuld herausstellt und der wahre Mörder gefasst wird. An diesen Filmtitel musste ich bei Jona denken. Der war zumindest am Anfang auch auf der Flucht vor Gott. So jedenfalls beginnt das Jona-Buch, mit dem wir uns in den nächsten Gottesdiensten beschäftigen wollen. Mich hat dieser Jona schon immer fasziniert, wahrscheinlich, weil seine Geschichte so kurz und prägnant ist. Wir können sie leicht verstehen und sie behalten, und sie ist spannend, vor allem für Kinder. Wie Jona da im Sturm auf hoher See über Bord geworfen wird und dann von einem riesen Fisch verschluckt und nach 3 Tagen wieder ausgespuckt wird. Und wie sich dann aufgrund seiner Predigt eine ganze Großstadt bekehrt und sich dieser Jona ganz enttäuscht und ärgerlich zurückzieht. Diese Geschichte hat schon was. Sie klingt fast wie ein Märchen. Und so gibt es etliche kritische Theologen, die diese Geschichte als Legende und nicht als wahres Ereignis betrachten. Doch wir wollen sie einmal so nehmen, wie sie uns berichtet wird. Denn es gibt durchaus auch Anhaltspunkte, die sie als wahre Geschichte belegen. Aber darüber zu diskutieren, das ist nicht das Thema einer Predigt. Denn ihr als Zuhörer wollt ja nicht, dass ich irgendwelche Argumente dafür oder dagegen präsentiere, sondern euch etwas mitgebe für euren Glauben und für euer Leben. Viel bedeutsamer bei Jona ist ja der Sinn dieser Erzählung, und darauf wollen wir besonders schauen. Heute soll es, wie gesagt, um die Flucht von Jona gehen, wie und warum er vor Gott wegläuft. Auch das ist schnell erzählt. Gott gibt dem Jona den Auftrag, der großen Stadt Ninive das Gericht Gottes zu verkündigen. Offensichtlich hat es dort so viel Bosheit und Grausamkeit gegeben, dass Gott einschreiten will. Schon, wie er es zu ganz frühen Zeiten einmal getan hat, als es ihm mit den Menschen zu viel wurde und er die Sintflut schickte. Genauso hat es Gott hier genug mit den Assyrern in Ninive. Immerhin will er noch einen Propheten dahin senden, der das Gottesgericht ankündigen soll, vielleicht so als allerletzte Warnung. Aber da heißt es nur von Jona: Jona machte sich auf und floh vor dem Herrn. Jona ist einer der vielen, die einfach vor Gott weglaufen möchten. Das sind nämlich gar nicht so wenige Menschen. Ich habe mal überlegt, welche Gründe es wohl dafür geben mag. Nun, ich denke, die meisten rennen vor Gott weg, wenn er sie allgemein zu sich ruft, wenn sie sich zu ihm bekehren sollen. Denn sonst würde es ja auf dieser Welt sehr viel mehr Christen geben als nur die etwa 2,5 Milliarden. Gott ruft alle Menschen zu sich, er will mit ihnen Gemeinschaft haben und sie führen und leiten. So wie Jesus das zu seinen Lebzeiten oft getan hat, wenn er Leute rief: Folget mir nach. Aber selbst Jesus hatte ja damals nur einen bescheidenen Erfolg, die wenigsten sind tatsächlich als seine Anhänger mit ihm gezogen. Genauso wie heute auch. Viele Menschen hören den Ruf Gottes, in Gottesdiensten hören manche sogar Sonntag für Sonntag die gute Nachricht von Jesus. Sie hören, wie Jesus für ihre Schuld gestorben ist, wie er um sie wirbt, sie einlädt, sich ihnen anbietet. Aber sie schlagen sein Angebot aus, immer und immer wieder. Sie laufen vor Gott weg, haben vielleicht das Gefühl, sie könnten durch eine positive Antwort irgendetwas verlieren. Oder sie haben Angst, sich diesem Gott anzuvertrauen. Oder sie wollen selbst bestimmen, was in ihrem Leben passiert. Das ist sehr gefährlich. In Hebräer 3, Vers 7 und 8 lesen wir: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht. Das bedeutet, wenn du Gottes Ruf zu ihm immer und immer wieder ablehnst und vor ihm wegläufst, tritt irgendwann der Zustand der Verstockung ein. Du wirst sozusagen immun gegen Gottes Reden. Es erreicht dich nicht mehr, deine Ohren werden verstopft und dann wird es umso schwerer, dich jemals zu ihm zu bekehren. In welchem Zustand befindest du dich gerade? Ich spreche jetzt mal ganz unverblümt zu denen, die noch nicht auf Gottes Ruf positiv geantwortet haben, die noch immer vor ihm weglaufen. Kannst du seinen Ruf noch wahrnehmen? Oder ist die Sache mit Gott bereits für dich erledigt? Warum bist du dann eigentlich noch in diesem Gottesdienst oder hörst jetzt meine Predigt? Andere Menschen laufen vor Gott weg, wenn es um ihre Lebensbestimmung geht, also um ihren Beruf etwa. Da haben wir oft die Neigung, auch als Christen, Gott überhaupt nicht mit einzubeziehen. Wir entscheiden nach unseren Interessen und Wünschen, auch nach unseren Talenten und Neigungen oder weil die Eltern uns das raten. Das ist auch gut so und gehört mit dazu. Aber selbst viele Christen fragen da überhaupt nicht nach Gottes Willen, was der davon hält. Und so machen wir dies und das, manche Ausbildung und manches Studium brechen wir wieder ab, wir fühlen uns vielleicht gar nicht glücklich mit unserer Entscheidung, weil wir nicht auf Gott gehört haben. Hast du bei deiner Berufsfindung oder auch bei deiner Partnerwahl eigentlich Gott mit einbezogen oder nur auf dein Bauchgefühl gehört? Andere laufen weg vor Gott, weil sie irgendeine große Schuld quält. Ich denke an Adam und Eva im Paradies. Was tun die, nachdem sie Gottes Gebot übertreten und doch von der Frucht am Baum der Erkenntnis gegessen haben? Sie rennen im Garten Eden umher und suchen sich ein gutes Versteck vor Gott. Und als Gott sie abends ruft, muss er schon etwas suchen, um sie zu erwischen. So rennen Leute oft weg vor Gott, weil sie ihr Gewissen belastet und sie eine große Schuld nicht preisgeben und bekennen wollen. Sie wissen genau, dass sie etwas falsch gemacht haben. Sie wissen genau, dass sie vor Gott und Menschen schuldig geworden sind, und sie quälen sich und versuchen, diese Sache zu verdrängen. Ein älterer Herr kam in einer Vortragswoche mal zu mir und bekannte eine schwere Kriegsschuld, die er schon um die 50 Jahre mit sich herumgeschleppt hatte. Endlich, an diesem Abend, sprach er darüber und empfing endlich die befreiende Vergebung von Gott für das, was ihn da jahrzehntelang belastete. Wie viele alte Leute laufen noch mit einer alten Kriegsschuld herum, über die sie nie gesprochen, die sie nie erledigt haben, von der sie nie erlöst worden sind. Ich glaube, es sind noch so, so viele. Wieder andere laufen weg vor Gott, weil der ihnen einen unangenehmen Auftrag gegeben hat, etwa einem anderen die Wahrheit zu sagen oder ihn zu ermahnen oder zu kritisieren. Davor mögen wir uns ja auch manchmal drücken. Wir wissen ja nicht, wie der andere reagiert, ob er das annimmt oder auf ewig beleidigt sein wird. Wir wollen ja in Harmonie untereinander leben. Und daher unterlassen wir manchmal eine berechtigte Kritik und der andere kann dann so weitermachen wie bisher. Vielleicht war es auch hier die Angst Jonas, diesen Auftrag Gottes zu lassen. Es war ihm einfach zu unangenehm. Vielleicht hatte er Angst, dass die Leute aus Ninive ihn dafür massakrieren und einsperren würden, vielleicht sogar töten. Es war ihm zuwider. Er hatte keine Lust, sich dieser Gefahr auszusetzen und in Todesgefahr zu begeben. Wir können auch weglaufen vor zeitintensiven Diensten für Gott, die unseren ganzen Einsatz fordern. Ja, da will Gott etwas von uns, will uns gebrauchen in einem verantwortungsvollen Dienst, in einer wichtigen Aufgabe, aber wir weigern uns, weil uns andere Dinge wichtiger sind, der Beruf, die Familie, irgendein Hobby, auf das wir zumindest zeitweise verzichten müssten. Und wir lassen die Geschichte mit Gott, halten uns fern, sagen zu ihm, nein, nicht mit mir. Ihr seht, es gibt viele Gründe, einfach vor Gott wegzulaufen. Nun frage ich, bist du auch ein Wegläufer, einer, der immer vor Gott flüchtet? Bist du auch ein Jona? Jona macht sich auf und davon. Er rennt nach Jaffo, einer Stadt am Mittelmeer, und findet dort ein Schiff nach Tarsis. Das war der am weitesten gelegene Ort im westlichen Mittelmeer, also noch weiter als das heutige Gibraltar. Jona wollte sozusagen an das äußerste Ende der damals bekannten Welt. Da glaubte er, werde Gott ihn niemals finden. Ach, sind wir Menschen doch einfältig. Wir glauben, der allmächtige und allwissende Schöpfer des Universums und dieser Welt könne uns nicht aufspüren. Irgendwann hat auch mal David das erkannt und betet in dem bekannten Psalm 139: Wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen? Wohin fliehen, damit du mich nicht siehst? Steige ich hinauf in den Himmel, du bist da. Verstecke ich mich in der Totenwelt? Dort bist du auch. Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt. Auch dort wird deine Hand nach mir greifen, auch dort lässt du mich nicht los. Nun müssen wir aber doch sagen, dass wir den Jona doch auch ein kleines bisschen verstehen können. Der Auftrag Gottes an ihn, so einfach hingeknallt, war ja nicht so ganz ohne, das war keine leichte Aufgabe. Ninive lag im heutigen Irak, in der Nähe von Mossul. Es war damals die Hauptstadt von Assyrien und hatte so um die 120.000 Einwohner. Das bedeutete für Jona zuerst einmal eine ziemlich lange Reise, so um die 1200 Kilometer. Alles zu Fuß, über hohe Gebirgszüge, vielleicht auch durch öde Wüstengegenden, möglicherweise bedroht durch wilde Tiere oder fremde, böswillige Räuber. Das alleine war ja anstrengend genug für Jona, dann aber hatte er sonst keinerlei weitere Anweisungen, als nur das Gericht zu predigen. Wie sollte er das bloß anstellen? Sich hinstellen auf den Marktplatz und dann einfach loslegen? So auf einer Bierkiste und laut predigen? Oder versuchen, direkt eine Audienz beim König zu bekommen und ihm dann den Untergang Ninives prophezeien? Der würde ihn doch glatt für verrückt erklären und ihn ins Gefängnis schmeißen. Warum sollte Jona sich solchen Gefahren aussetzen, wo ihn doch nur unangenehme, gefährliche Dinge erwarten? Also ist seine Reaktion nicht allzu verständlich. Warum sollten wir etwas für Gott tun und sämtliche Sicherheiten und Vergnügen aufgeben? Das wäre doch das Dümmste, was wir tun könnten, oder? Wir spüren irgendwie, da mangelt es Jona doch ganz gehörig am Vertrauen zu Gott. Der zweifelt daran, dass Gott ihn bewahren und erfolgreich durch diesen Auftrag führen wird. Jona fühlt sich vielleicht ganz auf sich allein gestellt. Er hat Angst vor der großen Masse in Ninive, Angst vor Verfolgung und Gewalt. Er glaubt, ohne Gott dahin zu müssen und diese Aufgabe zu erfüllen. Wie ist es mit unserem Vertrauen zu Gott bestellt? Gehen wir mutig los im Vertrauen, dass Gott mit uns ist, dass er uns schon bewahren und leiten kann, dass er sich schon etwas dabei gedacht hat, uns diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übertragen, dass die Mission schon erfolgreich sein wird? Es gibt in dem Bibeltext eine sehr interessante Aussage, die uns an dieser Stelle noch auf eine Spur bringen kann. Da wird Jona auf dem Schiff von den Seeleuten gefragt, wer er sei. Und Jona antwortet, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Nun wissen wir, dass oftmals in der Bibel die Furcht vor Gott im Sinne von Ehrfurcht und Verehrung gemeint ist. Und sicher will Jona den Seeleuten auch sagen, dass er den Gott Israels verehrt, dass er sozusagen ein Anhänger der hebräischen Religion ist. Trotzdem kann dieses Wort, das hier in der hebräischen Bibel verwendet wird, auch richtig den Sinn von fürchten haben. Gott ist auch zum Fürchten, so können wir vielleicht übersetzen. Er ist immerhin der Schöpfer, ihm kann niemand widerstehen. Und es ist kein Spaß, sich ihm so einfach zu widersetzen. Könnte es etwa sein, dass Jona im Verhältnis zu seinem Gott eher von der Angst geprägt war als vom Vertrauen? Hier berühren wir die Frage, was ist dein Bild, deine Vorstellung von Gott? Glaubst du eher an einen angstmachenden Gott, bei dem du dir nur ja nicht einen Fehler leisten darfst, der grauenhaft ist und dich fürchterlich bestrafen wird, wenn du ihm nicht parierst? Oder vertraust du ihm und seiner Güte, dass er dich gebrauchen, durchtragen und bewahren wird, selbst wenn du ab und zu versagst und scheiterst? Nun, wir wissen nicht, was Jona über Gott dachte oder welche Erfahrungen er bisher in seinem Leben mit Gott gehabt hat, das alles berichtet uns die Bibel nicht weiter. Wir können nur vermuten. Und wenn da ein Mensch kein Vertrauen zu Gott hat, dann hat er entweder noch keine positiven Erlebnisse mit Gott gehabt und klebt vielleicht immer noch an seiner Angst, Gott würde ihm nur Böses wollen, und dann heißt es nur weg von Gott. Mit solch einem Gott will man dann doch, ich meine auch zu Recht, nichts zu tun haben. Wenn Jona dann auch noch so eine Gerichtsbotschaft predigen soll, dann passt das ja auch noch in sein Bild von Gott hinein und er denkt, Gott ist ein Tyrann, darum nur weg von ihm. Die Flucht allerdings gestaltet sich schwieriger als gedacht. Anfangs ist ja noch alles ruhig. Jona geht erstmal in seine Kabine und hält ein ruhiges Schläfchen, nichts sehen und nichts hören, das ist seine Devise. Auch typisch für uns Menschen. Wenn so viele unangenehme Dinge auf uns einstürzen, dann legen wir uns auch oft ins Bett und wollen nur vergessen. Die Augen zu und mal frei sein von all den schwierigen Problemen und Umständen. Weg mit dem Mist. Leider gelingt es nicht immer. Denn manchmal holen uns diese verdrängten Sachen wieder im Traum ein. Bei Jona ist das anders. Das Schiff gerät in Seenot und wird durch einen großen Sturm hin und her geschleudert. Aus ist es mit dem Schlaf. Jona wird als der entlarvt, der letztlich diesen Sturm verursacht hat. Es bleibt den Seeleuten nichts anderes mehr übrig, als ihn über Bord zu werfen, um wenigstens selbst gerettet zu werden. Ich musste hier daran denken, dass vielleicht manche Turbulenzen in unserem Leben daher kommen, weil wir vor Gott weglaufen. Vielleicht sind sie die Folge, die Konsequenz unserer Flucht. Wir kennen das ja aus so manchen Fehlern, die uns passieren. Wenn wir einen Autounfall bauen, müssen wir den Schaden reparieren und bei einem anderen wieder gut machen. Wenn wir Schulden machen, müssen wir die zurückzahlen. Und manchmal schmerzt das ganz schön. Könnte es daher nicht auch sein, dass wir für manche Turbulenzen in unserem Leben selbst verantwortlich sind, weil wir nicht auf Gott gehört haben? Wir haben unseren eigenen Willen durchgesetzt, wir sind einer Versuchung, vor der Gott uns gewarnt hat, erlegen, wir haben auf falsche Freunde gehört und ihren Rat befolgt. Nun ist ja nicht jeder Schicksalsschlag, nicht jedes Unglück, das uns plötzlich überfällt, auch die Folge einer bestimmten Schuld in unserem Leben. Dennoch müssen wir auch fragen, ob es uns nicht deshalb schlecht geht, weil da immer noch eine Sache ist, die nicht bereinigt ist, die diese Turbulenz ausgelöst hat. Bei Jona ist dieser Zusammenhang eindeutig da. Als der Prophet ins Wasser geworfen wird, beruhigt sich die See wieder und die Seeleute werden gerettet. Ja, dieses Erlebnis haut sie sogar so um, dass sie ab sofort Gott verehren und ihm folgen. So ähnlich wie die Jünger im Neuen Testament, als Jesus den Sturm auf dem See Genezareth stillte. Jona immerhin hat am Ende dieses ersten Kapitels noch einen guten Zug. Der opfert sich selbst, um andere zu retten. Denn Jona muss ja damit rechnen, dass er tatsächlich im Meer ertrinkt. Offensichtlich hat er doch erkannt, dass er vor Gott nicht fliehen kann. Und es bleibt für ihn auch nur eine einzige Option, nämlich die gerechte Strafe für seine Flucht anzutreten. Er erkennt zwar sein Unrecht, er hat die Einsicht, dass dieses Unglück von ihm verursacht worden ist, aber er geht damit nicht zu Gott. Er ruft Gott nicht an um Gnade. Er bekennt auch nicht seine Schuld, jedenfalls jetzt noch nicht. Es ist ihm, so scheint es mir, alles egal zu sein. Und doch, so komisch es auch klingen mag, es deutet sich hier schon das Opfer Jesu an. Jesus ist zwar nicht vor Gott weggelaufen, aber er hat sich als Mensch auf unsere Erde gemacht. Jesus ist auch nicht gekreuzigt worden, weil ihn irgendeine persönliche Schuld plagte, für die er gerade stehen sollte. Aber er hat die Schuld der Menschen auf sich genommen. Unsere, deine Schuld. Und dafür ist er freiwillig gestorben, um uns zu retten. Das zeigt doch, wie lieb Gott uns hat, wie lieb er dich hat, dass sie ihm wirklich vertrauen können und keine Angst vor ihm haben müssen, selbst wenn wir mal etwas verbockt haben. Amen.